Herzlich willkommen zu unserem Podcast der Büchermacher. Mein Name ist Ralf Plenz aus Hamburg. Wir haben heute und in den nächsten beiden Folgen, also insgesamt in drei Folgen, die Besonderheit, dass wir eine Audioaufzeichnung eines Videos gemacht haben. Das Video können Sie sich anschauen bei YouTube. Georg Hauptfeld, Ralf Plenz zum Thema Edition Konturen. Dennoch, Sie als Podcasthörer finden das vielleicht gut, nur das Audio zu hören. Ganz kleine Einschränkung hier im Podcast, die Tonqualität der Videoaufzeichnung ist nicht ganz so gut, wie Sie es hier ansonsten von mir im Studio gewohnt sind. Und manchmal nehmen wir in unserem Dialog etwas auf, dass wir sagen, ja, schaut euch mal gerade das Buch an. Ja, und das geht im Podcast nicht. Der Podcast ist ein auditives Medium, deswegen diese leichten Bezüge zu der Optik, die müssen Sie ein bisschen überhören oder sich vorstellen oder Sie schauen es später bei YouTube an. Folge 1 von 3, Georg Hauptfeld, Edition Konturen. Und wir freuen uns, dass Sie zuhören. Sie blicken jetzt in 10 Jahre Verlagsgeschichte eines Sachbuchverlages. Herzlich willkommen zu unserer Videosequenz, in der wir einen Verlag vorstellen. Es werden drei Folgen sein. Mein Verlag ist es nicht, keine Sorge. Es ist der Verlag meines Freundes Georg aus Wien, Georg Hauptfeld. Er wird sich gleich vorstellen. Wir kennen uns schon rund 30 Jahre. Unsere Kinder sind teilweise gleich alt. Und ich habe früher sehr viele Seminare in Wien geleitet. Das war der erste Kontakt. Georg, du hast deinen Verlag Edition Konturen gegründet 2013. 2014 kamen die ersten Bücher raus. Wie war das eigentlich?
Naja, ich bin seit 40 Jahren im Verlagswesen im Bereich Wissenschaft, Sachbuch und Schulbuch. Und ich habe eigentlich immer davon geträumt, einen eigenen Verlag zu machen. Aber ich wollte keinen Wissenschaftsverlag machen, weil das andere schon gemacht haben. Und die haben das auch sehr professionell gemacht. Da war nicht viel Neues zu erreichen für mich damals. Außerdem war meine Leidenschaft eigentlich immer die Vermittlung zwischen Wissenschaft und Öffentlichkeit. Ich habe ungefähr 2008 schon begonnen mit den ersten Überlegungen. Und die Grundkonzeption war so, dass es mir drei Punkte gab, die ich sozusagen, auf denen ich den Verlag aufgebaut habe. Das erste war eben die Vermittlung von Wissenschaft und Öffentlichkeit. Es war damals schon so, dass die Zeitungen immer weniger Zeit hatten, Themen grundlegend zu bearbeiten, State of the Art zu bearbeiten. Und es auch immer mehr Öffentlichkeit gab, die versuchte, verwirrend darzustellen. Das zweite war, dass mir klar war, Wissenschaftler werden zunehmend auch Bücher, präsentable Bücher brauchen, die sie Sponsoren präsentieren können. Die müssen auch in der Öffentlichkeit immer präsenter sein. Und das dritte war, ich wollte Bücher fürs Internetzeitalter machen. Und das hat für mich bedeutet, nicht Wegwerfbücher zu machen, sondern im Gegenteil schöne Bücher, die Hardcovers, die man gern in der Hand hält und die haltbar sind und die eben die Charakteristika des Buchs gegenüber dem flüchtigen und viel schlechter nachvollziehbaren Internet hervorheben.
Genau, da gibt es ja so ein paar Punkte wie diese wunderbar abgerundeten Ecken, genau. Sehr, sehr schönes Papier, wunderbare Typografie. Da habe ich Georg gerne beraten und fand das immer wieder genussvoll, wenn ich die neuen Bücher bekam, sie in die Hand zu nehmen. Gelebt hast du damals von deiner Agentur, das heißt, du hast für Kunden gearbeitet, Kundenzeitschriften und Ähnliches, hast auch Online-Geschichten einige gemacht. Mhm. Das heißt, der Verlagsstart war sozusagen ein bisschen mit fremdem Geld, kleines Erbe ist auch reingeflossen. Mhm. Du hast anfangs 5 Bücher gemacht und dann pro Jahr 3 bis 4 und es waren immer so luxuriöse Hardcover.
Genau.
Immer Preisklasse so 24, 26 Euro.
Richtig,
etwa.
Ja, genau. Ja.
Fadenheftung im Grunde genommen viel zu billig.
Ja, wahrscheinlich das auch. Ja. Ich habe dann einige Lernprozesse hinter mich gebracht. Ich wollte erst Sachbücher über Themen machen und bin natürlich dann drauf gekommen, dass es sehr wichtig ist, nicht so sehr, dass man einem kleinen, neuen Verlag grundlegende Themen nicht so sehr abnimmt. Dass es sehr wichtig ist, Themen zu finden, die aktuell sind, die den Menschen auf dem Herzen, am Herzen liegen. Und das andere war, dass wenn man schon mal tolle Autoren hat, dass man die auch pflegt, dass man die nicht nur für ein Buch engagiert, sondern für mehrere. Und unter den ersten Autoren war eben Agnes Heller, die Philosophin, die sehr bekannt war damals und für die wir dann der deutsche Verlag sein durften.
Genau, also Deutschland, du bist ja in Deutschland groß geworden, kommst aus Bremen, bist aber als Student nach Wien gezogen. Das heißt, dein Verlag gibt es in beiden Ländern. Und auf Agnes Heller gehen wir in Folge 2 ein, die große Philosophin. Wie waren die ersten Schritte und die Akzeptanz im Buchhandel?
Die ersten Schritte und die Akzeptanz im Buchhandel waren sehr, sehr gut. Eigentlich kam das Konzept wunderbar an. Die Bücher waren wunderschön. Alle haben geschwärmt davon, wie gern sie sie in der Hand hatten. Und das lief recht gut, vor allem dann auch mit den Büchern von Agnes Heller und ein paar Jahre später mit dem Titel von Ruth Wodak, Politik mit der Angst, der überhaupt unser größter Erfolg war.
Ja, sehr schön. Da kommen wir vielleicht auch in Folge 2 nochmal drauf. Relativ preiswerte Titel, trotzdem sehr gute Ausstattung, aber ein ganz neuer Verlag. Das heißt, der Bekanntheitsgrad musste gesteigert werden. Das heißt, du hast in Marketing investiert. Du hattest zwei Damen, die sich um Pressearbeit gekümmert haben. Ein bisschen Fernsehen, ein bisschen Radio, viele Buchpräsentationen. Das kostet ja alles Geld. Ist das Geld in den ersten Jahren einigermaßen zurückgeflossen oder war es ein Zuschussobjekt?
Eben nicht. Es war ein Zuschussobjekt und es hat sich dann im Laufe der Zeit herausgestellt, dass die Bücher in der Herstellung zu teuer waren, dass wir nicht die, also von der, das Verhältnis zwischen Herstellungspreis und Verkaufspreis und den Einnahmen, die dann kamen, war nicht gut genug. Und es kam auch dazu, dass wir inhaltlich Texte hatten, viele, die nicht so leicht und süffig lesbar waren, wie man das sich erhofft hat. Ich habe war selber ein bisschen zu anspruchsvoll mit meinen Texten und habe zu anspruchsvolle Texte gemacht. Und das hat dann, beides hat dann dazu geführt, dass der Buchhandel, viele Buchhändler und auch viele Leser die Bücher geliebt haben, aber in der Summe haben sie sich nicht so gut verkauft, wie es hätte sein müssen. Es kommt dann dazu auch, dass durch diese anspruchsvolle Ausstattung es nicht so leicht möglich war, Risiken einzugehen. Wir waren dann zu sehr angewiesen auf etablierte Autoren, auf Dinge, die von denen man erwarten konnte, dass sie gut gehen. Und deswegen haben wir im Laufe der Jahre dann zwei kleinere Reihen eingeführt, eine mittlere und eine kleine, um vor allem auch mit der kleinen Reihe jungen Autoren eine Chance zu geben. Das hat sehr viel Spaß gemacht, ganz jungen, unbekannten Autoren ihr erstes Buch zu ermöglichen. Das hat zum Teil auch zu erheblichen Erfolgen für die geführt und hat uns viel Freude gemacht und ist auch unglaublich gut angekommen. Aber das waren eben dann wieder sehr kleine, günstige Bücher, die auch zum Umsatz nicht so viel beigetragen haben, um das Ganze zu tragen.
Da werden wir in Folge 3 vom Video auch nochmal drauf eingehen. Bleiben wir nochmal bei der Auflage. Du hast anfangs Startauflagen von 2.000 bis 3.000 gehabt.
Richtig, ja.
War das richtig oder war das ein Fehler?
Das war ein Fehler, aber das Problem habe ich bis heute nicht gelöst. Die Sache ist immer die, jedes Buch ist eine Wette, ne? Und wenn man nicht glaubt, die Wette gewinnen zu können, dann sollte man die Wette gar nicht erst abschließen. Und man schließt natürlich die Wette ab mit in der Überzeugung, dass es diesmal klappt, dass es diesmal mehr Bücher werden, dass man diesmal erfolgreicher ist.
Ja.
Das heißt, zu viele Bücher zu drücken ist für einen Verleger, der engagiert ist, fast unvermeidlich.
Ne? Ja. Der große Vorteil, du kriegst pro Stück einen günstigen Herstellungspreis. Also das Buch kostet in der Herstellung nicht mal 7 oder 8 Euro, sondern vielleicht 4 bis 5.
Genau.
Was gut ist beim Ladenpreis von 25
genau,
bis 30.
Genau, richtig.
Aber, und du kannst auch eben günstig Bücher verschenken, das tut dir nicht weh, ne? Ein Buch für 4-5 Euro verschenken tut man gerne. Aber du hast Lagerkosten und Kapitalbindung. Und das sind genau, die beiden Punkte, die einen Verlag irgendwann einholen. Ne?
Ja, genau. Und dann kommt eben dazu, dass wir seit diesem Jahr, seit 24, keine Förderung mehr bekommen haben, weil wir nicht erfolgreich genug waren. Und damit habe ich dann dieses Projekt im Wesentlichen nach 10 Jahren beendet, die unglaublich schön waren und menschlich und inhaltlich sehr erfolgreich, aber kommerziell nicht erfolgreich genug.
Genau.
Es war ein stimmiges Projekt, auf das ich sehr stolz bin. Und ich würde es auch jederzeit wieder tun, diesmal unter anderen Voraussetzungen. Aber der Lernkurve ist sehr groß gewesen und ich lerne immer noch dazu und hoffe jetzt in Zukunft
die ersten paar Jahre waren schon hart, weil du sehr viel investieren musstest, also geistig plus finanziell plus marketingmäßig. Und dann hast du nach rund 4-5 Jahren die Förderungsgelder bekommen. Das sind Summen, die zwischen 30.000 und 70.000 im Jahr sind. Die Stadt Wien und Österreich ist da sehr großzügig, weil die sagen, wir sind ein ganz kleines Land und wir haben die große Konkurrenz aus Deutschland und deswegen fördern wir unsere einheimischen Verlage. Das hast du also rund 4-5 Jahre lang bekommen. Das hat sehr geholfen.
Ja.
Das hat Kultur gefördert. Das ist genau das, was es soll, Kultur gefördert. Das haben wir in Deutschland in der Form nicht. Da ist Österreich weiter. Eigentlich ein Vorbild für uns alle. Denn egal, ob der Staat dann nun 10 Millionen oder 50 Millionen an Kulturförderung ausgibt, es ist sehr, sehr wenig im Verhältnis zu anderen Dingen, wo wir sagen, das sind solche Bücher, die überhaupt ermöglicht werden. Zeig uns doch mal aus dem ersten Jahr ein oder zwei interessante Titel. Halt sie mal in die Kamera und erzähl kurz was über das Buch.
Da sind zwei Bücher, mit denen wir von den vier, die wir begonnen haben. Das eine ist Was kann Kunst? Das ist ein klassischer Titel von der Urkonzeption, ein Begriff, ein zentrales Problem unserer Kultur, wie ich das gerne nenne. Und eine Frage, die sich jeder stellt, auch viele, die sagen, das kann ich ja auch, das Gekritzel da. Das war ein wirklich klassisches Buch der ersten Jahre, wo eine zentrale Frage unserer Kultur erklärt und aufgelöst wurde. Was kann Kunst, was können Künstler und worin bestehen die Möglichkeiten
der Kunst? Und mit dem Autor Robert Fleck hast du später ja noch 2-3 weitere Titel gemacht, die ebenfalls konzeptionell schon etwas weiter gingen und aber auch teilweise recht erfolgreich waren, denn immerhin ist der Dekan der Düsseldorfer Kunstakademie, also kein ganz unbekannter Mann.
Im Gegenteil. Ja, wenn du willst, sage ich die auch noch her. Das ist diese Art-Reihe. Und da haben wir eben wirklich, das war dann schon der Lernprozess, dass man mehr brennende Fragen treffen muss. Kunst im 21. Jahrhundert hört sich als allgemeiner Titel an, ist aber natürlich klarerweise im Zeitalter der digitalen Wende ein ganz spezielles Thema, das auch viele interessiert hat. Und ähnlich ging es mit Kunst und Ökologie, dass das Thema Ökologie durch alle Künste durchdekliniert, also durch alle Kunstbereiche von der Malerfarbe und den Materialien, mit denen die Maler arbeiten, bis hin zu Museen, ökologischem Ausstellungswesen, der Frage, muss man so viel durch die Welt reisen und so viele Ausstellungen machen und müssen die Leute da hinfahren. Also das ganze ökologische Spektrum wird da.
Und dieser Grenzbereich zwischen Sachbuch und Wissenschaft, den hast du um die Themen Geschichte angefüllt, Philosophie,
Gesellschaft
ist ein wichtiges Thema für dich.
Und Kunst.
Ja, genau. Also diese 4-5 Bereiche, pro Jahr etwa 4-5 Bücher, unglaublich engagiert. Und dann
zuletzt kamen 8 Bücher.
Ja, anfangs sogar 8, naja. Und dann kamen dann auch ein bisschen die Förderungsgelder. Mhm. Die Ausweitung des Verlages, also der zweite, dritte Schritt, kommt dann im zweiten und dritten Video. Ja, haben wir aus der Anfangsphase noch was Wichtiges, noch eine schöne kleine Geschichte? Was war da vielleicht für dich persönlich das Highlight in den ersten 1-2 Jahren?
Naja, Highlights waren immer die Autoren, vor allem auch Agnes Heller, auf die wir ja noch kommen, die einfach eine umwerfende Persönlichkeit war und ein ganz großer persönlicher Gewinn. Und für die ich dann auch sehr viel Betreuungsarbeit gemacht habe. Und aber wie gesagt, darauf kommen wir ja
noch. Genau, da kommen wir noch. Und ich glaube, was ich immer sehr bewundert habe, du hast übersetzt aus dem Englischen, aus dem Italienischen, aus dem Französischen. Und das hast du hervorragend gemacht. Die Texte sind sehr, sehr gut lesbar. Ich habe natürlich alle diese Bücher gelesen, immer mit viel Genuss. Und es ist der Grenzbereich zwischen Sachbuch und Wissenschaft, der mich auch sehr fasziniert hat. Ich habe aber schon auch gemerkt, ich habe im Bekannten- und Freundeskreis das eine oder andere Buch mal verschenkt. Die Leute haben sich immer bedankt. 1-2 Jahre später gefragt, hast du es gelesen? Ich habe es angelesen. Mm. Das ist natürlich ein bisschen schade. Man muss dieses Publikum punktgenau treffen und das war sicherlich sehr schwierig. Aber ein erstmal guter Start. Das erste Video für heute ist zu Ende. Wir bedanken uns fürs Zuhören. Empfehlt das Video gerne weiter und jetzt die Folge 2 kommt dann nächste Woche.
Ja, herzlichen Dank an Georg Hauptfeld, an diese Videoaufzeichnung, die Sie bei YouTube auch anschauen können. Die Webadresse www.konturen.cc. Und das war Folge 1 von 3. Nächste Woche gibt es die Folge 283, wie Verlage Bücher machen, Teil 221. Dann kommt die Folge 2 von 3 und wieder mit Georg Hauptfeld und Ralf Penz. Vielen Dank fürs Zuhören. Empfehlen Sie diesen Podcast gerne weiter. Kommen Sie gut durch diese Woche. Auf Wiederhören.